Tamam, warum kommen wir hierher? Warum suchen wir einen Platz der Stille, in der Ruhe? Warum ziehen wir uns zurück? Oder warum ordinieren manche von uns? Was treibt uns? Es muss doch die erste edle Wahrheit sein. Die Wahrheit vom Dukkha. Was ist Dukkha? Dukkha ist Rastlosigkeit, Unruhe, Unzufriedenheit, physisches und psychisches Leiden. Das ist alles Dukkha. Und das bestimmt unser Leben. Wir sind rastlos und dann beschließen wir, diesem Dukkha auszuweichen und irgendetwas zu tun. Wir haben ein unangenehmes Gefühl und beschließen, was zu trinken oder was zum Essen oder schlafen zu gehen oder was auch immer. Anzurufen, Buch zu lesen. Nur das, nur aufgrund von Dukkha. Hätten wir kein Dukkha, wären wir zufrieden, dann würden wir nichts wünschen, würden wir nichts wollen. Solange wir zufrieden sind, wollen wir nichts. Wollen wir wieder essen oder trinken, schlafen, sonst noch was machen. Wenn wir zufrieden sind. Wir sind nicht zufrieden. Das ist der Grund für unsere ganze Rastlosigkeit, das ist der ganze Grund für unsere ganzen Aktionen. Die Rastlosigkeit in unserem Herz, die schmeißt uns von einem Platz zum anderen. Einem Ort zum anderen. Müssen wir dahin, müssen wir dorthin, müssen wir das machen, müssen wir jenes machen. Das wollen wir werden, jenes wollen wir werden, das wollen wir haben, jenes wollen wir haben. Und die Ursache ist immer Dukkha, 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 Dukkha. Wir wollen natürlich einen Tag durchgehen und das ist immer Dukkha, Dukkha, Dukkha. Nichts anderes. Da sind wir gelangweilt. Da wissen wir nicht, was wir mit uns anfangen sollen. Da fühlen wir uns einsam. Dukkha, Dukkha, Dukkha. Und deswegen hat der erhabene Buddha uns diese erste edle Wahrheit an die Hand gegeben. Er sagt, wir in unserem Leben haben Dukkha. Egal auf welche Ebene wir sind, wir haben Dukkha. Und es ist ja nicht nur die menschliche Ebene, die Dukkha hat, sondern auch die tierische Ebene, die wir sehen können, und dann die ganzen Geisterebenen, Dämonenbereiche und vor allem die Höllenbereiche. Aber nicht nur das. Auch die Devas haben Dukkha. Auch die himmlischen Wesen haben Dukkha. Weil das ist ja eine Voraussetzung für Leben. Dukkha. Rastlosigkeit, Unzufriedenheit, Langeweile. Das durchdringt unser Leben oder das durchwebt unser Leben wie ein roter Faden. Wir brauchen nur einen Tag anzuschauen und dann sehen wir das. Ständig. Dann tun wir das, dann stehen wir wieder auf, dann setzen wir uns wieder hin, dann stehen wir wieder auf, dann gehen wir dahin, dann gehen wir wieder zurück. Ne? Und immer wieder dieses Dukkha. Dann tun wir was für eine Weile und dann wieder Dukkha. Dann wieder unzufrieden. Dann rufen wir an. Dann fühlen wir uns für einen Moment, fühlen wir dieses Dukkha nicht. Und dann nach dem Telefonat, dann müssen wir wieder was tun. Dann müssen wir ein Buch lesen. Und nach dem Buch stehen wir wieder auf. Dann gehen wir dorthin. Kaufen wir es ein. Gehen zum Kühlschrank. Oder was auch immer. Und am Abend sind wir müde, legen uns hin. Nächsten Morgen wieder Dukkha. Stehen wir auf. Sind wir kaputt? Und das machen wir nicht nur heute oder gestern, sondern von unserer Geburt an, bis hin zu unserem Tod. Nur Dukkha. Und haben wir mal an einem Tag nur ein paar Momente, wirkliche Momente von Zucker, dem Gegenteil, von Freude, von wirklicher Freude, dann kann man sagen, unser Tag ist gemacht. Können wir uns den ganzen Tag erinnern. Und wir freuen uns den ganzen Tag. So wenig brauchen wir, um ein bisschen Freude in unserem Leben zu haben. Ein schöner Moment macht den ganzen Tag rosig. Dukkha ist die erste edle Wahrheit. Und das, wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir wirklich in der Tiefe verstehen, dass sich das Dukkha durch unser ganzes Leben durchzieht, dann haben wir genug Motivation, durch jede Schwierigkeit durchzugehen, um diesen Dukkha, um uns von diesem Dukkha zu erlösen. Das Einzige, wo wir das Dukkha nicht spüren, ist, wenn wir schlafen. Und manche schlafen dann halt 24 Stunden am Tag. Wir fliehen vor dem Dukkha. Wir merken es gar nicht, wie wir vor diesem Dukkha fliehen. Weil wir denken, das müssen wir machen, jenes müssen wir machen, das muss noch getan werden, das wollen wir noch werden, jenes wollen wir noch werden, und das wollen wir nicht. Dem müssen wir ausweichen, jene müssen wir ausweichen. Und deswegen kriegen wir gar nicht mit, dass wir Dukkha haben. Weil wir so viel vorhaben. Wir haben so viel vor. Zuerst werden wir geboren, dann das Erste, was wir vorhaben, ist das Verdauen zu lernen. Lernen wir Verdauen. Dann lernen wir Laufen. Dann lernen wir Sprechen. Da sind wir schon 5 Jahre damit beschäftigt. Bis wir sprechen lernen, bis wir sprechen können, bis wir laufen können, verdauen können. Hat schon 5 Jahre gedauert. Und wenn wir meditieren, nach 2 Stunden sind wir schon müde. Das stimmt doch was in der Relation nicht. Und dann lernen wir denken. 5 Jahre, 10 Jahre, bis wir 16 sind, oder bis wir 18 sind, bis wir diesen biologischen Roboter vollkommen programmiert haben. Und dann tut er das, was wir wollen. Und vorher müssen wir ihn ständig programmieren. Wir müssen ihn üben, wir müssen ihn trainieren, weil am Anfang liegt er nur auf seinem Rücken und macht und schreit, ne? Und wenn wir den nicht programmieren, wenn wir den nicht trainieren, von Kindesheit an, von dem Moment, an dem wir geboren werden, bis hin zu 18 Jahren, ne, haben wir nichts, womit wir unsere Freuden erfüllen können. 15 Jahre trainieren. Und das ist eine harte Arbeit. Und wir wissen das alles, und wenn wir jetzt nur mal in Gedanken da zurückgehen, und uns diese Zeit durch den Kopf gehen lassen oder durch die Erinnerung gehen lassen, dann wissen wir, dass das ziemlich harte Arbeit war und nicht viel Freude. Die Freude mag erst anfangen, wenn wir 18 sind, bis 38. Und dann vielleicht noch bis 48. Und dann fängt es an, wieder abzufallen. Dann fängt nämlich an, dieser Körper, den wir so lange trainiert haben, wieder zu zerfallen. Und dann können wir alle diese Dinge nicht mehr machen, die wir vielleicht für 20 oder 30 Jahre gemacht haben. Und je älter wir werden, umso mehr denkt man zurück an die Zeit, wo wir noch jung waren, wo wir noch springen und tanzen konnten. Und je mehr wir daran denken, umso mehr bereiten wir unsere nächste Geburt vor. Weil diese Erinnerungen, Diese Sehnung, diese Sehnen nach der Geburt, ne? Diese Sehnen nach dieser Jugend, wo wir alles tun und lassen konnten, was wir wollten, mehr oder weniger, führt zur nächsten Geburt. Und was wir vergessen ist, dass wir in der nächsten Geburt wiedergeboren werden, rosa und nackig, wieder verdauen lernen müssen, wieder laufen lernen müssen, sprechen lernen müssen, denken lernen müssen, 15 bis 18 Jahre. Solange bis wir wieder diesen Körper gebrauchen können, für 10 bis 30 Jahre, bis er wieder anfängt zu zerfallen. Und das ist das, was wir Vergnügen nennen. Diese 30 Jahre und die ersten 15 Jahre des Trainings und die letzten 30 bis 40 Jahre des Zerfalls. Wo wir merken, dass das alles wieder kaputt geht, dass das alles wieder zerfällt. Dass die Dinge ausfallen, das Gehirn fällt aus, die Erinnerungen kommen nicht mehr, Gedanken können wir nicht mehr so fassen, ganz zum Schluss. Der Körper geht nicht mehr, wenn wir gehen wollen, fällt das Knie aus, und wir stolpern oder wir stürzen hin und zum Schluss brauchen wir nicht nur 2 Füße, sondern 3 Füße oder 4 Füße, um gehen zu können. Dann können wir nicht mehr sitzen, tut uns alles weh, die Knochen werden alt, Gicht kommt, Krankheit kommt, alles Mögliche. Wenn wir an das nächste Leben denken, dann denken wir immer nur an diese 30 Jahre, wo wir Vergnügen haben. Wo wir den Körper so benutzen können, wie er eigentlich, wofür er eigentlich gebaut worden ist. Wir denken nicht an die Zeit, wo wir ihn programmieren müssen. Und wir denken nicht an die Zeit, wo er wieder verfällt. Und je mehr er verfällt, umso mehr Dukkha haben wir. Das Dukkha des Körpers, wenn er krank wird, das Dukkha des Körpers, wenn er alt wird. Und das Dukkha des Körpers, wenn wir ihn programmieren müssen. Und das ist nichts anderes als ein biologischer Roboter, den wir programmieren. 15 Jahre. Weil der biologisch ist, aber selbst wenn er aus Metall wäre, würde er zerfallen. Brauchen wir doch nur unser Auto anzuschauen. Hält doch auch nicht ewig. Und das müssen wir auch, da müssen wir auch lernen, das zu fahren. Wir steigen nicht einfach in ein Auto ein und dann können wir fahren. Müssen wir auch lernen. Genauso steigt das Jitter nicht in den Körper rein und kann fahren, sondern es muss es lernen. Es muss lernen, jede einzelne Bewegung. Es muss die Muskeln koordinieren. Beim Sprechen muss es ganz viel koordinieren. Sonst kannst du nicht sprechen. Es muss lernen, wie es die Muskeln koordinieren kann, dass ein Laut rauskommt. Und dass der richtige Laut rauskommt. Und beim Laufen genau dasselbe. Es muss Muskeln koordinieren. Wir wissen, dass wenn wir irgendwie ein Handwerk lernen, ja, wir müssen es auch lernen. Das kommt doch auch nicht von vorne, von alleine. Wir werden doch nicht angeleitet, ja, das machst du und dann plötzlich im nächsten Moment klappt's, oder? Kochen können wir doch auch nicht vom ersten Moment an. Müssen wir doch auch lernen. Alles müssen wir lernen. Und genauso müssen wir meditieren lernen, praktizieren lernen. Der Erhabene Buddha hat uns diese erste edle Wahrheit nicht umsonst gegeben. Er hat gesagt, schaut hin. Wie viel Zucker habt ihr denn? Wie viel Freude habt ihr denn von diesem Körper? Wann bringt er uns mal wirklich Freude? Ständig Nöte, ständig Sorgen. Jetzt müssen wir wieder schlafen legen. Jetzt müssen wir ihn füttern. Jetzt müssen wir das, was wir gefüttert haben, wieder ablassen. Aufs Abort oder WC oder Klo, wie auch immer das nennt. Ne? Kommt nämlich alles wieder unten raus. Was wir oben rein tun, kommt unten wieder raus. Ansonsten können wir nichts Neues reinstopfen. Und es ist das, was wir Freude nennen. Sich ständig um diesen Körper zu sorgen, dann müssen wir zum Arzt gehen, dann müssen wir das machen und jenes machen, dann werden die Augen schlecht, ne? Und so weiter und so fort. Und das ist Freude, Vergnügen, was? Und aus diesem Grund, um da mal hinzuschauen, hat uns der erhabene Buddha diese erste edle Wahrheit gegeben. Er sagt, schaut mal hin, schaut mal das Dukkha euch an. Schaut mal diese Unzufriedenheit an. Schaut mal diese Rastlosigkeit an. Aber die Rastlosigkeit kommt ja nicht vom Körper. Die Unzufriedenheit entsteht ja nicht im Körper. Wenn du den Körper mit dem Auto vergleichst, die Unzufriedenheit entsteht ja nicht im Auto, sondern im Autofahrer, der einfach eine lahme Kiste hat, ne? Und der schneller fahren will. Ne? Das Auto kennt keine Unzufriedenheit. Der Körper kennt keine Unzufriedenheit. Der Körper kennt kein Dukkha. Das ist der Autofahrer, der das Dukkha kennt. Wenn er nicht überholen kann, oder wenn es reinregnet, oder was auch immer. Oder wenn das Auto unter seinem Arsch verrostet. Ne? Zerfällt. Das Auto, das geht einfach seinen Gang. Vom Anfang an bis hin zum Ende. Genauso wie der Körper. Der geht seinen Gang. Der kennt kein Dukkha. Der kennt keine Unzufriedenheit. Der funktioniert nur einfach so, wie er funktionieren kann. Na, und wenn er alt geworden ist, ja, dann funktioniert er. Da holpert er halt noch. Ne? Stottert er. Bis er dann ganz aufhört zu laufen. Und genauso ist es mit dem Auto. Okay, genauso ist es mit dem Körper. Dann fängt dann der Atem an, schwach zu werden, bis der plötzlich dann aufhört. Und dann kriegen wir die großen Wehen oder das große Sausen oder die Angst. Was haben wir denn alles gemacht? Haben wir denn so viel Gutes gemacht? Oder haben wir mehr Schlechtes gemacht? Dann kommt nämlich die Angst hoch. Was passiert mit uns? Aber wenn wir wirklich der Wahrheit entsprechend sehen, ja, dann sehen wir, aha, das ist der Körper und das ist das Chitta. Und das Chitta ist das, was das Dukkha empfindet. Das Chitta ist das, was rastlos ist. Das Chitta ist das, was will. Der Körper will nichts. Der will nicht mal Essen haben. Das interessiert ihn nicht, ob er was zu essen bekommt. Es interessiert ihn nicht, ob er was zum Trinken bekommt. Der reagiert einfach nur aufgrund seiner Bedingtheit. Wenn er gar nichts bekommt, ja, irgendwann nach 40 Tagen, dann fängt er an, halt, ja, zu sterben. Das interessiert den Körper gar nicht. Wasser genauso, Luft genauso. Bei Luft geht er ganz schnell weg, bei Wasser dauert es ein bisschen länger und bei Nahrung dauert es noch etwas länger. Und wenn wir ihm das immer, genauso wie beim Auto, wenn wir das Benzin ständig reintun und das Öl nachfüllen, ne, dann läuft er auch lange. Ne? Und wenn wir ihn dann auch noch ein bisschen schmieren an dieser einen Stelle oder jener einen Stelle, ne, dann läuft er lange. Ne? Solange halt wie er laufen kann. Bevor die Teile dann alt werden, ausschlagen, so wie unsere Knie ausschlagen oder Gelenke ausschlagen. Und dann irgendwann bricht er mal zusammen. Dann kommt das nächste Auto. Und der nächste Körper. Und das ganze Weg geht wieder los. Von vorne. Nur weil das Chitta da drin, nur weil unser Autofahrer nicht zufrieden ist. Unzufrieden ist. Jetzt will er schnell fahren, jetzt will er langsam fahren, jetzt will er dahin fahren, jetzt will er links fahren, jetzt will er rechts fahren. Ne? Schauen wir uns doch einmal einen Tagesablauf an. Ne? Was wir denn alles machen? Warum rennen wir denn dahin und vor, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück? Ne? Rennen wir in den Kühlschrank, rennen wir an die Couch und rennen wir in den Bücherschrank. Oder an meinen Fernseher. Oder an einen Computer. Oder an einen Musikspieler. Was auch immer. Dann schaut man da mal für eine halbe Stunde ein und dann schauen wir wieder aus. Nehmen wir ein Buch in die Hand, tun wir es wieder aus der Hand. Dann setzen wir uns hin, dann stellen wir uns hin, dann gehen wir, setzen uns wieder hin, stellen uns hin, gehen wir, bis wir dann so müde sind, dann gehen wir ins Bett. Dann stehen wir wieder auf, machen wieder genau dasselbe. Jeden Tag. Bewegen uns, bis wir müde sind, und dann fahren wir uns, dann schlafen wir. Stehen wir wieder auf, bis wir müde sind, bewegen uns, bis wir müde sind. Und so geht es. Vom Tag 1, Jahr 1, bis zum Jahr 60, 70 oder 80. Und dann ist endgültig Zappenduster. Und weil wir immer noch nicht genug haben davon, von dieser Monotonie, wollen wir den nächsten Körper haben, um wieder dasselbe zu machen. Wo ist da das Vergnügen? Aber uns hat niemand darauf hingewiesen. Jeder um uns herum macht immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, Verwandten, als ob das so selbstverständlich wäre. Und niemand kommt irgendwann mal auf die Idee, diese Monotonie in unserem Leben zu erkennen. Wenn wir nicht die Lehre des erhabenen Buddhas hätten, würden wir gar nicht wissen, dass das so ist. Da wären wir nur ständig unzufrieden und wüssten nicht, warum wir unzufrieden sind. Gäbe es keinen Weg raus. Was bringt denn die Unzufriedenheit in unser Leben? Was ist es denn? Das ist genau das, unser Wille. Wir wollen. Wir wollen das, wir wollen jenes. Und das ist nichts anderes als die zweite edle Wahrheit. Der Wille. Ständig ist er da. Ständig wollen wir was. Wollen wir das? Dann wollen wir das. Dann wollen wir das. Dann wollen wir das. Wir wollen werden oder wir wollen nicht sein. Wir wollen da sein. Oder wir wollen nicht da sein. Immer eins und dasselbe. Wille. Dieses ständige Wollen bereitet, weil wir es nicht kriegen, bereitet es uns, oder weil es nicht unseren Erwartungen entspricht, bereitet es uns dieses Dukkha. Diese Rastlosigkeit. Das will ich, jenes will ich. Das will ich nicht, jenes will ich nicht. Das passt mir nicht, das mag ich nicht. Das kann nicht so sein, das kann ich nicht. Alles. So bin ich nicht. Und was hat das mit der Realität zu tun? Das sind doch nur unsere Vorstellungen, das ist doch nur unsere Fantasie. Was wir sind oder was wir nicht sind. Was wir wollen, was wir nicht wollen. Die Realität. Wenn wir die Augen schließen und die Realität anschauen, das ist Einatmen und Ausatmen. Nämlich. Das ist die ganze Realität von unserem Leben. Einatmen und Ausatmen. Oder Muskelbewegung. Die eine Muskelbewegung bezeichnen wir als Laufen, die andere bezeichnen wir als Schreiben. Das ist Muskelbewegung. Nichts anderes als Muskelbewegung. Und wie viele Namen haben wir für Muskelbewegung? Waschen, kochen. Alles Muskelbewegung. Das eine finden wir schön und das andere verachten wir. Muskelbewegung. Immer wieder dasselbe. Tanzen, springen, laufen. Muskelbewegung. Tausende von Wörtern haben wir nur für Muskelbewegung. Und wir brauchen nur den Arm ausstrecken, dann wissen wir, was ist Muskelbewegung. Strecken wir das Bein aus, dann wissen wir, was ist Muskelbewegung. Aber wir leben ja nicht in der Realität. Wir leben ja in den Symbolen. Wir leben ja in den Symbolen von Laufen, von Springen, von Tanzen, von Kochen, von Abwaschen. Ne? Da leben wir doch drin. Nicht in der Realität von was wirklich passiert. Was wirklich passiert ist, einatmen, ausatmen, Muskelbewegung. Und ob ich jetzt nun das Bein strecke oder das Bein anziehe, ist es Muskelbewegung. Ob ich jetzt den Arm strecke oder ausstrecke oder einziehe, ist Muskelbewegung. Ob ich jetzt nun spreche oder nicht spreche, ist Muskelbewegung. Alles. Das ist das Einzige. Und die eine Muskelbewegung bezeichnen wir als angenehm und die andere Muskelbewegung als unangenehm. Wenn ich zum Beispiel putze, unangenehm. Ne? Mag ich nicht. Passt mir nicht. Warum muss ich jetzt putzen? Ich will lieber laufen. Muskelbewegung. Ist uns noch nie aufgefallen, oder? Haben wir das noch nie kapiert, oder? Dass das alles immer auf eins zurückläuft? Dass die ganze Illusion in unseren Worten und in Symbolen liegt. Was wir wollen, was wir ablehnen und was wir wollen. Das ist doch alles, das existiert doch gar nicht. Wir brauchen doch nur die Augen zu schließen und dann merken doch, das existiert doch gar nicht. Muskelbewegung. Ne? Oder ein- und ausmachen. Ne? Im Grunde genommen ist das ja auch eine Muskelbewegung. Herz ist ja auch eine Muskelbewegung. Nichts anderes. Und die ganzen Illusionen über dieses Leben, das wir haben. Muskelbewegung. Mit 10.000 von verschiedenen Worten. Und die Gefühle halt, die bei den Muskelbewegungen rauskommen. Dämmert es uns ein bisschen? Ist das, was wir wirklich wollen? Haben wir uns das schon mal wirklich überlegt? Und dafür trainieren wir unseren Körper? Für 18 Jahre hocken wir auf der Schulbank, versuchen was zu verstehen, was wir nicht verstehen können? Versuchen unser Gehirn zu verkrampfen? Dass wir was verstehen oder dass wir was lernen, dass wir Geld verdienen können? Für Muskelbewegung? Ich stelle das halt mal ein bisschen plastisch dar. Dass wir verstehen, was Realität ist und was Illusion ist. Die Illusion liegt nur in den Worten. Fühlen. Was fühlen wir denn? Natürlich, das sind noch Gefühle, die hochkommen. Gier zum Beispiel. Wollen. Das will ich, das mag ich. Das muss ich unbedingt haben. Die Schuhe da im Schaufenster, an denen kann ich nicht vorbeigehen. Oder das neue Kleid. Oder das Auto oder die Stereoanlage, das muss ich haben, das brauche ich, um mein Statussymbol zu verbessern oder mein Aussehen zu verbessern, mein Ansehen zu verbessern, in meinen Augen oder in anderen Augen. Machen wir doch für andere. Hass, Ablehnung, Abneigung. Bis hin zum tiefgründigen Hass, dass wir einfach mit diesen Menschen nicht mehr leben können. Das bestimmt unser Leben, Gier und Hass. Und aus diesem Grund werden wir wiedergeboren, Gier und Hass. Haben wir kein Gier und Hass mehr, werden wir nicht mehr wiedergeboren. Nicht mehr als Devas, nicht mehr als himmlische Wesen, nicht mehr als menschliche Wesen oder nicht mehr als Lebewesen in dem Geisterbereich oder Dämonenbereich oder im Hirnbereich. Nur Gier und Hass hält uns in diesem Samsara fest. Und das will man auch jeden Tag. Kleinste Abneigung, die kleinste Abwehr ist schon ein Gefühl von Hass. Komm mir nicht so nahe. Das will ich nicht tun. Form von Hass. Das möchte ich aber machen, oder das will ich lieber machen, das ist schon eine Form von Gier. Das brauche ich jetzt, Form von Gier. Gier, Hass und Dukkha, das sind einfach nur Container. Und die haben eine ganze Variante von Bedeutung. Von ganz klein bis hin zu ganz groß. Und das durchzieht unser Leben. Diese eine Muskelbewegung wollen wir, die andere wollen wir nicht. Und das Gefühl von jeder Muskelbewegung könnt ihr nachher gerne ausprobieren mal. Einen Arm bewegen, ein Bein bewegen, den Rücken drehen, ne, was auch immer, den Kopf neigen und so weiter. Alles Muskelbewegung. Und da ist ein Gefühl natürlich dabei. Wir fühlen das doch, ne? Wie unterscheidet sich das? Was haben wir daraus gemacht? Da haben wir diese ganze Welt erschaffen, ne? Da erschaffen wir Häuser, da erschaffen wir Betten, da erschaffen wir alles, ne? Nicht nur diese Symbole. Sondern laufen, springen, tanzen. Also alles aus diesen Muskelbewegungen erschaffen. Ne? Schwimmen. Sitzen. Gehen. Stehen. Und es ist wirklich das, was wir wollen. Es ist wirklich das, worauf wir aussehen. Von einem Leben zum nächsten. Kaum fängt das eine Leben an, kaum fangen wir an alt zu werden, dann suchen wir schon das nächste. Ne? Gehen wir nämlich schon in die Vergangenheit, in unsere Jugend, wo wir noch kräftig waren, wo wir noch alles machen konnten. Ne? Planen wir schon unser nächstes Leben. Aber wieder diese Muskelbewegung. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Korrigiert mich, dass da noch was anderes ist. Als Einatmen und Ausatmen. Leider ist es so. Und halt die Gefühle, die entstehen bei diesen verschiedenen Muskelbewegungen. Von Wollen, von Gier und Hass. Die Grundelemente der buddhistischen Lehre sind die vier edlen Wahrheiten. Sind die fünf Gruppen, aus denen wir bestehen. An Körper, aus Gefühlen, aus Erinnerungen und Assoziationen, aus Gedanken und Bewusstsein. Und es ist natürlich auch die drei Charakteristiken, die das ganze Universum durchziehen. Anicca, Anatta, Dukkha. Alles ist vergänglich. Was auch immer entsteht, muss vergehen. Und Anatta, das bin ich nicht. Das gehört mir nicht. Dies ist nicht mein Selbst. Das, was ich vorhin erklärt habe. Das, was wir sehen, was wir beobachten, was wir fühlen können, kann doch nicht ich sein. Denn wer ist denn, der das weiß, dass ich was fühle? Wie ist denn das weiß, dass ich mich erinnere? Oder dass ich, dass da eine Erinnerung ist? Deswegen hat der erhabene Buddha uns angeraten, zu sagen, da ist eine Erinnerung, nicht ich erinnere mich. Da ist ein Gefühl, nicht ich fühle. Er hat uns da angeraten, das in Abstand zu nehmen und sagen, aha, da ist ein Gefühl entstanden und da vergeht ein Gefühl. Nicht mein Gefühl, sondern ein Gefühl. Da entsteht ein Gedanke und da vergeht ein Gedanke. Da entsteht eine Erinnerung und da vergeht eine Erinnerung. Und solange wir nicht anhaften daran, solange wir nicht sagen, das ist meins, das gehört mir, entsteht auch kein Dukkha. Aber solange wir in dem Moment, wo wir anhaften und sagen, das ist mein Gefühl, das ist meine Depression und von der lasse ich nicht los. Die brauche ich jetzt. Die will ich jetzt, um zu fühlen, um da ja dieses tiefe Gefühl der Verbundenheit, die ich da bei der Depression habe. Das brauche ich. Und um irgendwie zu fühlen, dass ich existiere. Oder? Ne? Oder das Gefühl der Liebe. Dass ich geliebt werde oder dass ich andere Menschen lieben kann. Was heißt denn Liebe? Was sind das eigentlich? Ein Gefühl. Was ist eine Passion? Ein Gefühl. Was fühle ich da? Und wie unterscheidet sich das von Liebe? Verbunden sein, was ist das? Ein Gefühl. Und wie unterscheidet sich das von Liebe? Wie unterscheiden sich denn die Gefühle? Was lehrt nur uns der erhabene Buddha? Er sagt, es gibt angenehme Gefühle und es gibt unangenehme Gefühle. Das lehrt uns der erhabene Buddha. Und es gibt neutrale Gefühle. Es gibt Körpergefühle als eine Gruppe und es gibt geistige Gefühle als die andere Gruppe. Eine geistige Gefühle, unangenehme Gefühle, angenehme Gefühle und neutrale Gefühle. Das lehrt uns der erhabene Buddha. Lehrt uns nicht Depression und sowas. Liebe. Oder Wohlfühlen. Heute fühle ich mich gut. Lehrt uns nicht angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle. Neutrale Gefühle. Das macht doch die Welt viel, viel einfacher. Die ganzen hunderttausend Worte, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir auch noch mehr in der deutschen Sprache. Können wir alles auf das ein, auf die paar wenige Elemente, aus denen das alles entsteht, zurückführen. Genauso wie wir unser ganzes Essen auf die Grundelemente. Oder sagen wir mal, die 7 Geschmackselemente zurückführen können. Die Zutaten für unsere Welt, für das ganze Universum, bestehen aus 5 Gruppen. Körper, Gefühl, Erinnerung, Assoziation, das ist eine Gruppe, Gedanken und Bewusstsein. Diese 5 Gruppen machen und erschaffen dieses ganze Universum. Und haben wir 100.000 Wörter dafür. Oder inzwischen vielleicht sogar mehr. Weil wir jetzt noch Sterne noch dazu bekommen haben und so weiter. Das, was wir noch nicht vorher noch nicht gesehen haben. Oder neue Wörter kreiert haben. Ne? Wo kommen die her? Aus diesen 5 Gruppen. Mehr sind ja nicht. 5, genauso wie wir 5 Finger an der Hand haben. Können wir immer wieder abzählen. Diese Gruppe, diese Gruppe, diese. Und die können wir erleben. Nur diese Gruppen können wir erleben. Alles andere erleben wir nicht. Alles andere sind nur Gedanken, Vorstellungen, Ansichten, Meinungen. Und deswegen ist das der Weg der Praxis, ist die ganze Komplexität dieser Welt wieder zurückzuführen auf die 5 Basiselemente. So wie beim Kochen, wenn man da 5 verschiedene Zutaten, je nachdem, ob man da nun 50% Zucker oder nur 1% Zucker reintun und Salz und was weiß ich noch, Fett und was weiß ich noch, ne? 5 Zutaten, da können wir Millionen Gerichte davon anrichten. Die alle, jedes schmeckt ein bisschen anders. Und dafür, da fallen wir. Für das ein bisschen anders. Ein ganz kleines bisschen anders. Ein ganz kleines bisschen anders. Schaut euch die neuen Getränke an, die es gibt. Ne? Das Aroma, das Aroma, das Aroma. Ne? Alles verführen. Ne? Und wir bleiben ja nicht bei dem Alten. Wir brauchen ja was Neues. Wir brauchen immer was Neues. Das kann man nämlich schon. Jetzt brauchen wir wieder was Neues. Jetzt brauchen wir Wasser mit Zitrone und Kokosnuss. Oder diese Geschmacksrichtung. Oder jene Geschmacksrichtung. Jetzt reicht uns das deutsche Essen nicht aus. Jetzt brauchen wir das italienische Essen oder das französische Essen. Ne? Schmeckt auch ein bisschen anders. Oder das thailändische Essen. Oder das chinesische Essen. Oder jetzt das japanische Essen. Was auch immer. Reicht uns nie aus. Es gibt kein Ende davon. Und alles fällt wieder zurück auf diese Gruppen. Was auch immer wir haben, was auch immer wir erleben, wir erleben es tatsächlich, die Realität ist immer innerhalb dieser Gruppen. Nirgendwo anders. Und was machen wir uns für Nöte und Sorgen? Was machen wir uns für Vorstellungen, Pläne, was wir denn alles in diesem Leben machen können? Muskelbewegung. Um Gefühle zu erzeugen. Muskelbewegung, um das Gefühl zu erzeugen, Muskelbewegung, um jenes Gefühl zu erzeugen. Andere sind gar nicht daran interessiert, andere sind nur interessiert am Denken. Ne? Die denken, 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 denken. Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Hm. Und wir denken trotzdem. Und es macht uns Spaß zu denken. Ne? Das können wir uns erdenken, jenes können wir uns erdenken. Und in unseren Gedanken und in Vorstellungen ist es so einfach. In dem Moment, wo wir dann das realisieren wollen, in die Realität umsetzen, nach 5 Minuten haben wir schon keine Lust mehr. Weil es so schwierig ist. Hm? Das ist unser Leben. Schaut es doch euch selber an. Fallen da nicht die Groschen? Da müssen eigentlich schon die Steine fallen. Nicht nur der Groschen. Das müsste richtig herunterhaken. Ne? Dass wir das sehen, dass wir erkennen. Und trotzdem, ne, haben wir, ja, jetzt im Moment erkennen wir es, ne? Und dann nehmen wir einen Vortrag auf, ne, und dann schon wieder rennen wir schon wieder raus. Schon wieder den alten Dingen hinterher. Weil wir so gewohnt sind. Wir sind Gewohnheitstiere. Ne? Wir machen alles unsere Gewohnheit. Was ist Gewohnheit? Kammer. Unsere Gewohnheit entsprechend gehen wir zu Bett. Unsere Gewohnheit entsprechend stehen wir auf. Unsere Gewohnheit entsprechend essen wir. Und es ist anders als Kammer. Das heißt aber nicht, dass wir das Kammer oder unsere Gewohnheit nicht ändern können. Können wir schon ändern. Aber das heißt erstmal, wir müssen diese Gewohnheiten realisieren. Wir müssen erstmal verstehen, was haben wir denn für Angewohnheiten? Ne? Was ist denn da? Was treibt mich, dieses zu tun? Warum mache ich das? Jetzt kommt Sati ins Spiel. Sati ist dieses Gewahrsam, diese klare, helle Wachheit, was wir tun, was gerade im Moment passiert. Und dann werden wir sehen, wenn wir diese klare, helle Wachheit haben, des Geistes, kommt ein Gefühl hoch, das ist unangenehm, und dann entscheiden wir, was wir zu tun haben. Der eine telefoniert, der andere nimmt ein Buch zur Hand, der nächste geht raus und spazieren, oder was auch immer. Ne? Und dann ist das angenehme Gefühl, oder das angenehme Gefühl, das dadurch entsteht, dass wir dem Unangenehmen weggerannt sind, du vergehst dann auch wieder langsam, dann müssen wir wieder was Neues tun. Einfach mal ein bisschen unser Leben zu beobachten mit dieser klaren Bewusstheit. Was machen wir? Warum machen wir es? Und mit welchen Resultaten? Den Kilesa, dass sie uns ständig da verführen, mal ein bisschen auf die Finger zu klopfen und zu fragen, hey, was ihr mir jetzt gerade versprochen habt, ich habe es ja gerade gemacht, haltet ihr gar nicht ein. Ihr habt mir nämlich gerade versprochen, wenn ich das oder jenes mache, dann werde ich glücklich. Und ich bin immer noch unglücklich. Und dann kommen sie sofort mit dem Verbesserungsvorschlag. Das hast du aber nicht richtig gemacht, jenes hast du aber nicht richtig gemacht, das hättest du aber so machen müssen und jenes. Und schon wieder fahren wir drauf rein. Machen wir es wieder. Und schon immer noch sind wir nicht glücklich. Wenn wir unser Geist immer nach außen richten. Anstatt dass wir ihn nach innen richten, wo das Glück entsteht. Das Glück entsteht nämlich in unserem Herzen. Nirgendwo anders. Liebe entsteht in unserem Herzen. Gier entsteht in unserem Herzen. Hass entsteht in unserem Herzen. Deswegen, wenn wir die Augen zumachen, können wir die ganze Welt durchschauen. Können wir die ganze Welt erleben. In unserem eigenen Herzen. Da brauchen wir nicht den dafür oder jenes dafür. Brauchen wir nicht das dafür oder jenes dafür. Da brauchen wir nur einfach mit unseren inneren Augen in unser Herz zu schauen. Und da ist nämlich alles da. Was auch immer wir uns ersehnt haben, da ist es. Was auch immer wir uns erwünscht haben, da ist es. Was auch immer wir gehasst haben, da ist es. Was auch immer wir nicht wissen wollen, da ist es. In unserem Herzen, nirgendwo anders. Aber da wir ständig versuchen, nach außen zu gehen, nach den äußeren Dingen zu schauen, nach den äußeren Empfindungen oder vor allem auf andere zu hören oder uns nach anderen zu richten. Ja, haben wir uns mit jedem nach außen richten, haben wir uns einen Stein in den Weg gesetzt, der zurück zu unserem Herzen führt. Und jetzt überlegen wir uns mal, dass wie viele Jahre wir das gemacht haben, wie viel Leben hindurch wir das gemacht haben, wie viel Millionen von Leben wir das schon gemacht haben. Und dann müssen wir schauen, wie weit unser Herz verbaut ist. Die meisten haben überhaupt keine Ahnung, was das Herz ist. Das Einzige, was sie sehen, ist Wollen, Gefühle. Verschiedenste Art. Aber was das Herz wirklich ist, was das Chitta wirklich ist, haben sie keine Ahnung. Weil der Weg dahin so schwierig ist. Weil da müssen wir nämlich die ganzen Steine, die wir davor vor den Zugang geschüttet haben, wieder wegtun. Einen nach dem anderen. Genauso so, ne? Wie wenn wir hassen zu waschen, ne? Und die dreckige Wäsche einfach in die Ecke werfen. Ne? Jeden Tag regt es uns auf. Warum haben wir das noch nicht gewaschen? Und anstatt, dass wir das anfangen und auszuwaschen und wegzutun, schmeißen wir die dreckige Wäsche noch drauf. Und der Berg wird immer größer. Genauso mit den Steinen vor unserem Herzen. Die wollen wir nicht wegtun, die wollen wir nicht sehen. Und weil wir sie nicht sehen wollen, machen wir neue Steine drauf. Schütten wir es noch mehr zu. Und jetzt, wo wir hinkommen, wo wir so unzufrieden sind, oder wo wir es gemerkt haben, dass wir so unzufrieden sind, und ein bisschen Glück in unserem Leben haben will, ja, dann müssen wir halt die Steine wieder wegtun, die den Weg zum Herzen blockieren. Und es ist der Weg der Praxis. Und es ist keine leichte Arbeit. Denn als der Mahabohr sagt, es gibt keine härtere Arbeit als die Arbeit eines spirituellen Warriors, das heißt eines spirituellen Kriegers. Es gibt nichts, was härter ist. Selbst 40 Jahre unter der Erde zu schaffen oder das zu machen, selbst Soldat zu sein oder was auch immer. Es gibt keine härtere Arbeit als die der spirituellen Praxis. Aber es gibt keine Arbeit, die lohnender ist, die wertvoller ist, die wir mitnehmen können ins nächste Leben als diese Arbeit. Aber da sie so schwierig ist, versuch mal einen Stein hochzuliften, wir sitzen eine Stunde in Meditation und beim zweiten Stein sind wir schon müde. Wollen wir nicht mehr. Es tut weh. Legen wir uns lieber ins Bett. Ja, wenn man die Steine, und so viele Steine wir aufgebaut haben, so viele Steine müssen wir wieder ausräumen. Wegräumen. Und die Eigenschaften oder die Angewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben, um die Steine in unseren Rucksack zu schleppen, in unseren Rucksack zu tun, ja, die müssen wir uns abgewöhnen. Und überhaupt dann die Ursache zu finden. Warum? Warum wir dies wollen, jenes wollen, dies ablehnen oder jenes ablehnen. Dafür müssen wir die Ursache finden. Und das ist der Weg der Praxis. Und ihr habt das alles schon gemerkt? Nur diese ganz einfache Arbeit. Diese einfache Arbeit, den Geist auf diesem einen Punkt zu zentrieren. Sei das jetzt der Punkt der Nasenspitze, wo der Atem reinkommt und rausgeht. Oder sei es die Repetition oder die Rezitation des Wortes Buddha, 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 Buddha. Der Geist ist nicht willig, darauf zu bleiben. Und genauso wie wir das Laufen trainiert haben, müssen wir das jetzt trainieren. Ob das jetzt ein halbes Jahr dauert, ein Jahr dauert, 5 Jahre dauert. Wenn wir diesen Elan hätten, wie wir laufen gelernt hätten, also ich kann garantieren, jeder kann in 1,5 Jahren praktizieren. Aber voll. Aber als wir laufen gelernt haben, dann sind wir halt umgekippt, haben uns wehgetan. Da haben wir aber nicht aufgehört ich kann nicht meditieren, ich kann nicht laufen. Sondern wir sind wieder aufgestanden, sind wieder umgekippt, haben uns den Kopf angestoßen oder was auch immer angestoßen. Aber das hat uns nie abgehalten davon. Nie abgehalten davon, laufen zu lernen. Ne? Weil sonst lädt man jetzt nämlich alle noch auf unserem Rücken. Aber beim Meditieren, da tut uns dieses weh oder jenes weh und dann hören wir schon auf. Wie wollen wir da je meditieren lernen? Das ist doch einfach unmöglich. Wenn wir nicht genau dieses selbe Durchhaltevermögen, dieselbe Geduld haben, um auf dem Meditationswort zu bleiben, das ist jetzt unsere erste Arbeit, ne? Nur auf diesem einen Meditationswort zu bleiben. Wenn wir nicht da dieses Durchhaltevermögen haben, dann wird es uns auch nicht gelingen. Haben wir das Durchhaltevermögen, dann werden wir merken, dass in der Kürze der Zeit die Gedanken verschwinden. Und wenn die Gedanken verschwinden, dann gelangen wir auf eine ganz andere Ebene. Dann gelangen wir nämlich endlich mal auf die Ebene, wo nur noch Wahrnehmung sind. Hören nämlich die Gedanken auf, dann hören die Nöte auf, die Sorgen auf, die Ängste auf. Nichts mehr davon existiert. Wir sind sorglos. Was gibt es denn Schöneres, als sorglos zu sein? Wir sind zufrieden. Weil in dem Moment, wo die Gedanken aufhören, gibt es ja auch keine Wünsche, entstehen ja auch keine Wünsche. Es gibt nur noch die reine Erfahrung. Und das nennt man Upachara Samadhi oder angrenzende Sammlung. Dann bleiben wir weiter. Dann gehen wir weiter. Bleiben wir weiter bei unserem Buddha oder bleiben wir weiter bei dem Atem? Solange bis man das Buddha nicht mehr denken kann. Solange bis der Geist sich konzentriert oder zentriert, auf einen Punkt geht oder sich in einem Punkt vereinigt. Da, wo der Beobachter und das zu beobachtende Objekt eins wird. Und wenn das eins wird, dann ist die Dualität zu Ende. Das kann ja nicht sein. Wenn das alles, wenn die Dualität in sich zusammenfällt, ja, dann ist Singularität. Es ist nur eins da. Und was ist da? Ja, das ist schon, was schon immer da gewesen ist. Und das ist das klare Wissen. Oder Infinitum. Oder die Ewigkeit. Oder wie auch immer die ihr das bezeichnet. Oder das Nibbana. Das ist das, was da ist. Was schon immer da war und was nie vergeht. Alles andere kann vergehen. Der Körper, in dem Moment gibt es für uns keinen Körper mehr. Wir haben nicht das Gefühl, dass es da noch einen Körper gibt. Sondern den einzigen Punkt, Singularität. Klares Wissen. Nibbana. Und das bezeichnet Tanaja Mahapur als die Vorschau auf das wirkliche Nibbana. Und alles, was wir machen müssten, ist, nur auf diesen einzelnen Punkt zu konzentrieren. Das ist alles. Mehr nicht. Und dann können wir schon erfahren. Dann können wir also mit unserem eigenen Herzen erfahren, was Nibbana ist. Und der rauskommt, der weiß es und der will das. Für immer. Der erste Gedanke, wenn er da rauskommt, ich will sofort wieder zurück. Weil das so friedvoll ist, weil das extrem friedvoll ist, weil da alles aufhört. Da hören auch die Wahrnehmungen auf, da hört die ganze Welt und das ganze Universum auf zu existieren. Und was da ist? Ja. Die absolute Zufriedenheit. Oder Supreme Happiness. Wie auch immer man das bezeichnen will. Das ist alles, was übrig bleibt. Die wahre Natur unseres Chittas. Dann kommen wir zurück, und dann fängt der Krieg wieder an. Das wollen wir. Das wollen wir nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Und dann wollen wir natürlich in dem Moment, wo wir rausgekommen sind, wollen wir dann gleich wieder zurück. Wer will denn? Wer will schon in den Krieg gehen? Ne? Niemand. Niemand will den Krieg. Niemand will ständig das Männchen im Ohr, das uns ständig sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Was wir machen müssen, was wir machen dürfen, was wir nicht machen dürfen, was wir können, was wir nicht können. Das Männchen sagt uns ständig in unserem Ohr, was wir zu tun und lassen haben. Und dieses Männchen sind nichts anderes als die Kilesas. Und die Kilesas sind nichts anderes als die Fänge von Avijja. Also die Arme von Avijja. Die Handlanger. Avijja sitzt im Hintergrund. Der hat nämlich keine Arme. Das braucht er nicht. Es braucht nämlich die Soldaten oder die Schergen oder wie auch immer das heißt, ne? Die uns knechten und verführen oder was auch immer. Avijja selber hat keine Hände. Ne? Das ist einfach nur ein Prinzip. Was ausschiebt, ist das, was uns ständig die Torturen erleiden. Oder was uns ständig verführt, das müssen wir machen, jenes müssen wir machen, das brauche ich, jenes brauche ich nicht, das mag ich nicht. Das ist meine Aufgabe, das ist nicht meine Aufgabe. Immer dieses ständige Unterscheiden. Und das Männchen sitzt ganz fest im Ohr. Nichts anderes, die interne Radiostation der Kilesas. Ein Sender. 24 Stunden am Tag. Schlafe nämlich, dann träume. Und das ist auch dieser Sender. Und den könnten wir abstellen. Und der wird ja abgestellt in diesem Upachara Samadhi. In dieser angrenzenden Sammlung. Da hört es nämlich mal auf. Da ist ja nur noch die Wahrnehmung da. Und vollkommen abgestellt oder in den Hintergrund gedrückt, wird es dann im tiefen Samadhi oder im Apana Samadhi, wenn das ganze Universum zusammenfällt. Und jetzt haben wir die Chance, in diesen paar Tagen mal ein bisschen näher an dieses Wunder heranzukommen. Und alles, was wir machen müssen, Brauchen nicht viel nachdenken. Einfach nur immer wieder diesen Geist auf das Buddha zurückziehen. Immer wieder den Geist auf den Atem bringen. Das ist alles, was wir machen müssen. So. Und damit beende ich meinen Vortrag. Und wünsche euch natürlich viel Glück beim eurem Unterfangen, ne?